aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Geschwister sprechen.
Okay, spannend. Legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt vom BFB-Institut. Das ist ein bindungsorientiertes und wissenschaftsbasiertes Institut für Vorträge, Aus- und Fortbildungen. Und mehr über deren Arbeit und was ihr dort selber für euch mitnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Geschwister. Was für ein Thema. Blödste Frage, aber doch irgendwie zum Einstieg. Hast du eigentlich Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder. Der ist 2,5 Jahre jünger als ich und ist Arzt in der Schweiz. Und wir haben als Kinder total viel miteinander gemacht, waren sehr, sehr eng miteinander. Mittlerweile sind wir beide natürlich berufstätig und haben unsere Familien und sind da so sehr busy. Aber ja, ich war immer froh, eine große Schwester zu sein. Ich fand das eine gute Sache.
Okay, cool. Ich bin ja Sandwich-Kind, glaube ich, sagt man, oder?
Ja, also,
Sandwich. Ich bin mit meinen beiden Schwestern aufgewachsen. In der Mitte und meine beiden Schwestern sind ebenfalls hier im Münchner Raum geblieben. Das heißt, wir haben sozusagen uns kurze Wege irgendwie als Familie erhalten. Nur weil du jetzt gerade sagtest, Schweiz, wir sind deutlich näher beieinander. Der Münchner bleibt wahrscheinlich immer gerne in München. Genau.
Ja, bei uns ist ja die Familie ganz über ganz Deutschland verstreut. Also mein Mann hat ja auch zwei Brüder, mit denen wir auch uns regelmäßig mal treffen. Aber die Distanzen sind dann wirklich viele hundert Kilometer in alle Richtungen. Okay. Das ist immer so die Herausforderung. Und gleichzeitig, ich bin ja in einer Familie aufgewachsen, wo dieses weit voneinander wegwohnen schon seit total vielen Generationen sozusagen Tradition hat. Also meine Familie war auch schon, als ich ein Kind war, ganz weit verstreut. Und meine Großmutter zum Beispiel ist in Norddeutschland aufgewachsen, dann aber mit ihrem Mann nach Süddeutschland gezogen und die war eine von 5 Geschwistern. Mhm. Und die haben alle aber mega eng Kontakt gehalten und haben ganz, ganz viel telefoniert. Das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass meine Großmutter morgens um 5 schon ihren Bruder anruft und sagt, guten Morgen. So. Okay. Und das hat mich als Kind tatsächlich dahingehend geprägt, dass ich schon ganz früh so dieses Bild hatte, wie nah oder fern sich Geschwister stehen, hat nichts mit Kilometern zu tun. Weißt du, was ich meine? Also manche Menschen haben einfach so eine Verbindung und die hält sich dann auch über ganz weite Distanzen. Und andere Geschwister wohnen vielleicht im selben Ort und haben aber ganz wenig miteinander zu tun.
Genau. Und warum glaubst du, hatten die so eine enge Bindung? Oder was ist natürlich jetzt die perfekte Überleitung zu sagen, was glaubst du, was hilft?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe mich manchmal gefragt, was haben sozusagen meine Urgroßeltern richtig gemacht, ne, dass ihre Kinder das so gut miteinander hatten, ne, so eine gute Beziehung zueinander hatten. Und gleichzeitig ist das natürlich auch wieder dieser Machbarkeitsglaube, ne, diese Idee, Eltern müssen was richtig machen und dann werden die Kinder so und so. Ich glaube wirklich, dass da auch ein Element von Glück dabei war, dass da Charaktere gut gematcht haben, dass da sozusagen Menschen gut zusammengepasst haben und gleichzeitig, wenn ich jetzt bei dieser spezifischen Familie bleibe, war vielleicht auch der Rahmen relativ günstig. Also meine Großmutter war Jahrgang 24, die wäre sozusagen jetzt 100 geworden dieses Jahr, lebt leider seit 6 Jahren nicht mehr, aber hat ein sehr stolzes Alter erreicht und die meisten ihrer Geschwister auch. Und die sind aufgewachsen auf so einem Bauernhof. Das heißt, die hatte eine relativ behütete Kindheit, trotz Zweitem Weltkrieg und all diesen schrecklichen Geschehnissen im Nationalsozialismus, weil sie sozusagen immer genug zu essen hatten und so. Und die Geschwister haben sehr viel angepackt am Hof, wie das damals halt so war. Das heißt, die hatten dieses große verbindende Element, glaube ich, auch von, wir gehören zu dieser Familie, da gibt es einen großen Stolz auch, da dazu zu gehören. Wir arbeiten zusammen, wir haben aber auch Freude zusammen, wir feiern viele Feste, wir tanzen. Und meine Großmutter hat oft sehr anrührende Geschichten auch erzählt, die aber halt auch diese damaligen Geschwister Geschlechterrollen so widerspiegeln, dieses, wenn ich zum Tanz gehen wollte, ist mein großer Bruder mit und hat auf mich aufgepasst. Ja. So, ne? Und da war so eine Verbundenheit da. Und meine Großmutter war sehr clever und hat ihre beste Freundin mit ihrem ältesten Bruder verkuppelt, damit die dann ihre Schwägerin wurde. Also auch solche Verknüpfungen wurden dann da angestellt. Das war ganz cool.
Ah, das ist natürlich clever, ja. Aber das ist jetzt natürlich ein weites Thema, weil ich muss gerade an diesen Ewald Frie oder wie er heißt, denken, der dieses Buch über wie das Leben auf dem Lande früher war und auf dem Bauernhof. Aber ich glaube, dieses dass man zusammen viel Zeit verbringt als Geschwister, ist ja nicht immer nur gut. Was ich meine, ist dieses, es hätte auch voll schief gehen können, weil die ganze Zeit da arbeiten mussten und weil die dauernd aufeinander, genau, miteinander abhängig waren. Also ich frage mich, ob das, wie Eltern das eigentlich beeinflussen können, weil das war ja so eine dieser Fragen, die wir gerade überlegt hatten. Sie hätten ja auch ganz schreckliche Eltern sein können, diese Urgroßeltern, und deswegen waren die Kinder so eng, oder? Also dieses,
genau, das gibt es auch, ne? Trauma Bonding is a thing. Also dass Leute auch teilweise sich verbünden. Nein, das war auch in schwierigen Verhältnissen. Ich hatte mich mal mit einer Kinderpsychologin unterhalten und die hat gesagt, für sie ist das ein ganz großes Warnsignal, wenn Geschwister, insbesondere Geschwister, die einen sehr engen Altersabstand haben, sich quasi nie streiten, weil das ganz oft ein Indikator dafür ist, dass da so viel Spannungen im Familiensystem sind, so viel Druck auch von Seiten der Eltern oder so viel Konflikte zwischen den Eltern, dass die Geschwister quasi das Gefühl haben, wir müssen wenigstens zusammenhalten, wir können jetzt nicht auch noch Konflikte haben, sonst fliegt uns das ganze System um die Ohren. Und sie sagte quasi, wenn Kinder aufwachsen und sich wirklich auch aneinander reiben, ist das oft ein Indikator dafür, dass es ihnen eigentlich gut geht im Familiengefüge und dass die Familienlage sozusagen stabil genug ist, dass solche Geschwisterkonflikte auftreten können. Und es gibt ja wirklich Untersuchungen dazu, dass Kinder, also vom Kindergarten bis ins Grundschulalter hinein, wenn da Geschwister miteinander aufwachsen, alle 10 Minuten im Schnitt streiten, wusstest du das? Okay.
Also man übt's die ganze Zeit. Und klar, wenn der Rahmen nicht gegeben ist, wenn ich dich richtig verstehe, dann unterdrücke ich das lieber, weil sonst, dann löse ich hier sozusagen eine kleine Katastrophe aus in meiner Familie. Und deswegen, ja, dann streite ich mich auch lieber nicht mit meiner Schwester, mit meinem Bruder. Ja.
Und klar, also ne, damit jetzt niemand Angst bekommt und sagt, meine Kinder streiten auch ganz wenig. Es gibt natürlich auch Temperamente, die unterschiedlich gut matchen. Und es ist auch so, dass zum Beispiel ich ein Kind war, das mit meinem Bruder sehr, sehr wenig gestritten hat, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, dafür keinen Raum zu haben. Ja. Das war einfach von der Beziehung her nicht so spannungsreich, wie andere Geschwisterbeziehungen teilweise sind. Ich habe mich manchmal gefragt, ob da auch so Geschlechterverteilungen eine Rolle spielen können, dass sozusagen bei uns war, ne, ein Junge, ein Mädchen, da hatte so ein bisschen jeder seinen Raum. Ich habe das manchmal erlebt in meinem persönlichen Umfeld, dass ich das Gefühl hatte, dass zwei Brüder oder zwei Schwestern sich sozusagen stärker aneinander reiben. Aber ich weiß auch nicht, ob man das so generalisieren kann oder ob das dann einfach wieder mehr auch mit den Persönlichkeiten zu tun hat.
Also da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, außer dass ich es halt nur weiß, wenn man mit zwei Schwestern aufwächst, das halt immer die Logik ist im Zweifelsfall 2 gegen 1. Also es können dauernd bilden sich neue Allianzen, aber du hast halt immer die Möglichkeit, dir irgendwie Verstärkung zu holen. Und wenn du Glück hast, kriegst du die Verstärkung. Wenn du Pech hast, eben der oder die andere. Also keine Ahnung. Kann gut sein. Aber was mich so...
Vermutlich hat es mehr mit den individuellen Persönlichkeiten der Kinder zu tun.
Aber eigentlich ist der Geschwisterstreit ganz normal. Ich meine, hilft einem halt im Alltag nichts, wie wir ja wissen, beide. Also er ist halt da, der Geschwisterstreit, und er kann heftig sein und er kann lang gehen und er kann anstrengend sein. Ich wurschtel mich da immer, um echt zu sein, bei unseren Kindern so ein bisschen durch, überlege ich gerade. Wie machst denn du das?
Ja, also ich habe natürlich auch unterschiedlich gute Nerven, je nach Tagesform. Und manchmal bin ich auch einfach echt genervt und sage so, jetzt geht mal jeder in sein Zimmer, ich halte das jetzt nicht mehr aus, dieses Gestreite. Aber grundsätzlich sehe ich es schon als meine Aufgabe an, meinen Kindern zu helfen, ihre Konflikte einigermaßen friedlich miteinander zu führen und auch zu verstehen, warum will mein Gegenüber etwas anderes als ich, und diese Konflikte zu moderieren. Also ich habe das Gefühl, wirklich ein großer Teil der emotionalen Arbeit, die ich in unserem Familienleben leiste, ist tatsächlich Mediation letztlich zwischen den Geschwistern. Immer wieder in Konflikte reinzugehen, während sie noch am Entstehen sind, bevor sie eskalieren und sagen, ich merke, hier bahnt sich was an, was ist hier los, was brauchst du, warum bist du wütend, hat dich jemand verletzt, können wir einander bitte zuhören, erst sprichst du, dann sprichst du, und ich bin da sehr, sehr viele Stunden meines Lebens schon damit beschäftigt gewesen, zwei sehr wütende Streithähne sozusagen wieder in einen Dialog miteinander zu bringen. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich tatsächlich auch einfach weiß von vielen Erwachsenen, denen das gefehlt hat. Also ich kenne natürlich auch ganz viele Erwachsene, die mir erzählen, dass die Geschwisterbeziehung in ihrem Leben teilweise sehr zerrüttet sind. Ich kenne nicht wenige Erwachsene, die mit ihren Geschwistern sehr wenig Kontakt haben oder auch gar keinen Kontakt, wenig Verbindung haben. Und oft wurzelt das tatsächlich auch in unmoderierten Konflikten aus der Kindheit, wo sozusagen ganz toxische Muster sich eingeschlichen haben, wo jemand immer die kleine Schwester unterdrückt hat oder immer zwei gegen einen und nie hat mal jemand was gesagt und nie hat mal jemand das Kind, gegen das sich alle verbündet haben, geschützt. Und das kann tatsächlich ganz, ganz dramatische Folgen haben. Und gleichzeitig ist das ein umstrittenes Thema, ne? Ob man sich einmischen darf und soll und wie viel und wann bei Geschwisterstreit.
Aber wieso? Also ich meine, also ich kann mir sofort vorstellen, dass du sagst, dass es für viele Leute einfach sagen, ich habe unter dir Bruder, unter dir Schwester in meiner Kindheit gelitten, wie auch immer jetzt der andere Teil das dann wahrgenommen hat und ich habe einfach keinen Bock mehr auf dich. Ja? Also dieses, vielleicht sollten wir nachher noch über ob Blut wirklich dicker ist als Wasser sprechen. Und das andere, sagst du, ist, dass die Umstrittene sei umstritten, Geschwisterkonflikte zu moderieren? Wo?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Quellen, aber zum Beispiel hat auch der große Jesper Juul, den ich in vielen Punkten sehr bewundere, sich dafür ausgesprochen, Geschwister allein streiten zu lassen. Und das war gerade so in diesem Family Lab Kontext und ich bin großer Fan von Family Lab, wie du weißt, und bin da selber Referentin, aber da war das lange so ein ungeschriebenes Gesetz. Geschwisterkonflikte müssen unter den Kindern gelöst werden, die müssen da Konfliktfähigkeit lernen, die Erwachsenen dürfen sich da nicht einmischen. Es gab da lange so diesen geflügelten Begriff, so man darf in die Geschwisterkonflikte erst rein, wenn Blut spritzt. Ja? Und der Gedanke dahinter war, nicht übergriffig zu sein, aber ich finde wirklich selber, dass wir da echt aufpassen müssen, dass wir nicht ganz gefährliche Dynamiken durch Unterlassung quasi befeuern.
Also das treibt mich jetzt hohl. Kannst du nochmal sagen, allein? Also wirklich so, nee, oder? Das kann man doch nicht bringen. Also ich meine, kann ja nicht sagen, oh, in meiner Wohnung ist hinten links heute ein kleiner Löwenkäfig und ich gehe erst rein, wenn es irgendwie ernsthafte Verletzte gibt. Weil ich meine, die Wut kann ja so groß sein bei streitenden Kindern und gerade wenn sie Geschwister sind. Ausgerechnet da jetzt zu sagen, das ist jetzt ein Trainingsfeld, das finde ich jetzt schon ein bisschen krass, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich meine, das hört man doch oft. Hast du das noch nie gehört? Ich habe das schon in ganz vielen Kontexten gehört, dieses, man muss Kinder, die streiten, das unter sich lösen lassen. Wie sollen die das sonst lernen? Und das ist so dieses typische Schwarz-Weiß-Malen oft. Das gibt's auch ganz oft in Kindergarten-Settings oder so, dass gesagt wird, nee, wir mischen uns nicht ein, die müssen das ja lernen. Wo ich immer so denke, Lernen passiert ja auch durch Begleitung und Anleitung, nicht durch Alleinlassen. Ja, und ich glaube, der Grund, dass Jesper Juul gesagt hat, wir sollen uns nicht einmischen in Geschwisterkonflikte, war, dass er als Familientherapeut sehr häufig gesehen hat, dass quasi Konflikte von Eltern unterdrückt wurden im Entstehen und dass quasi diese Einmischung dazu geführt hat, dass die Geschwister sich gar nicht aneinander reiben konnten. Aber wie so oft, ne, wir müssen aufhören, in diesen Extremen zu denken und genau wie du sagst, es gibt ja einen Mittelweg zwischen ich ersticke jeden Konflikt im Kern und ich baue eine Arena auf und lass die beiden kämpfen und der Stärkere möge gewinnen. Denn genau das passiert eben ganz oft in Geschwisterbeziehungen. Es ist eben eine Machtdynamik da. Es ist in den seltensten Fällen so, dass beide Kinder sich wirklich sozusagen ebenbürtig gegenüberstehen können.
Ja klar, okay. Ist natürlich ein totaler Unterschied, hast du schon recht mit dem Hinweis, wie man drauf schaut. Weil wenn man sich jetzt vorstellte, sieht man ja oft, ne? Also Kind A haut Geschwister B eine drüber und die Mutter oder der Vater geht sofort dazwischen und sagt, gell, nicht so schlimm und sagt, und jetzt entschuldige dich. Also im Sinne von, wenn ich den Konflikt quasi wegnehme, indem ich ihn, weiß nicht, wegmoderiere oder ihn negiere, dann verstehe ich natürlich schon, dass man, dann ist der Satz für mich verständlich zu sagen, man sollte sich nicht einmischen. Aber an dem Wort allein habe ich mich jetzt schon sehr gerieben, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, bei was lässt man überhaupt seine Kinder wirklich allein, dass sie es lernen, versus man sitzt zumindest daneben und sagt, ich bin fei da und wenn einer von euch halt zwei Köpfe größer ist, ist es umso besser. Oder wenn einer halt sehr spitze Fingernägel hat, was ja meistens die kleineren haben, ist es, glaube ich, auch unabdingbar zu sagen, ich muss hier zumindest für Sicherheit sorgen. Dass du es so stark moderierst, beeindruckt mich. Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das immer gemacht habe oder geschafft habe oder hier schaffe, das dann wirklich zu moderieren. Aber natürlich ist auch in unserer Familie das Ziel.
Das ist aber auch ein bisschen, das ist mein Ideal, wie ich das machen will. Das heißt nicht, dass ich das immer auch so hinbekomme. Manchmal ist es für mich mega anstrengend. Und es gab auch schon bei uns Jahre, wo Geschwister sehr wenig miteinander zu tun hatten. Und es gab bei uns auch wirklich schwierige Geschwistersituationen. Also auch so richtig Geschwisterliebeskummer, ne? So mein großer Bruder, meine große Schwester wollte früher ganz viel mit mir spielen und jetzt auf einmal sind die Freunde nur noch cool und ich bin übrig geblieben und ich bin allein und ich kratze quasi an der Zimmertür von außen und werde nicht mehr reingelassen. Und dann diesen Kummer auszuhalten und zu begleiten, ohne das ältere Kind quasi verantwortlich zu machen und zum Täter zu machen, zu sagen, du bist aber auch gemein, warum spielst du nicht mehr mit deiner kleinen Schwester so? Also ich fand das oft emotional sehr herausfordernd und auch, es gab wirklich auch Momente, wo ich dachte, meine Güte, wir versuchen hier so einen liebevollen Rahmen zu geben und ich habe das teilweise so am Horizont gesehen, dass wir Geschwister haben, die irgendwann nicht mehr miteinander sprechen, ne? Und gleichzeitig jetzt gerade sind wir an so einem Punkt, wo ich wieder so denke, ach guck, die haben sich doch wieder gefunden, ne? Das sind dann schon auch so Ängste, die wir da manchmal, glaube ich, einfach aushalten müssen zwischenzeitlich. Und wir können nicht in die Zukunft gucken. Und ich glaube, ein ganz schwieriger, aber wichtiger Satz ist, dass Geschwister uns als Eltern auch eine gewisse Demut lehren, weil wir ganz, ganz viel im Bereich Geschwisterbeziehungen nicht kontrollieren können. Natürlich können wir, ne, einen Rahmen schaffen, aber wie Geschwister miteinander matchen, wie die sich verstehen, ob die als Erwachsene miteinander eine Beziehung haben wollen und wenn ja, welche, das liegt nicht in unserer Hand und das lässt sich auch nicht einfach aus unseren Elternqualitäten ableiten. Die Beziehung von unseren Kindern zueinander ist nicht ein Spiegelbild unserer Elternschaft, sondern da gibt es ganz viele Elemente, die wir auch nicht kontrollieren können und ich glaube, das fällt vielen Eltern super schwer.
Ja, natürlich. Also wenn du das jetzt so sagst, denke ich schon so, weil ich wollte vorhin auch sagen, als wir jetzt hier länger drüber gesprochen haben, wie konflikthaft das sein kann und dass sich dann die Kinder ja voll oft prügeln und so, dass es ja auch total süß ist zu sehen, wenn sich eben zwei Geschwister haben, zumindest nur für einen Moment einander so ungefähr den Kopf kraulen oder einfach irgendwie sich über eine Sache zusammen scheckig lachen und man so ein bisschen außen davor steht und sagt, okay, ihr habt irgendwas, das hat irgendwie mit mir zu tun und irgendwie hat es mit mir überhaupt nichts zu tun, aber es ist total reizend, diese Beziehung zu sehen, ohne sie dann zu überhöhen, ja, ja, klar. Aber ja,
also das geht mir natürlich auch so.
Ne, aber das zu verlangen, das muss am Ende auf jeden Fall dabei rauskommen, koste es, was es wolle, das wird wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein, ja. Also sich das vorzunehmen.
Bei euch ist es ja so, dass eure beiden Söhne, ich glaube, 7 Jahre auseinander sind, oder?
Je nach, wie man es rechnet, ja. 8 fast, ja.
Ach, fast 8 Jahre, ja. Und hast du das Gefühl, dadurch habt ihr weniger Geschwisterkonflikte als andere Leute in eurem Umfeld, die einen engeren Geschwisterabstand haben?
Ich glaube ich, das ist echt so eine Frage, die ich mit Jein beantworten würde. Also wir haben typische Konflikte nicht, weil einer hat halt andere, also einer kann warten. Das fuckt ihn natürlich dann irgendwann ab, aber sozusagen als beide noch jünger waren, war dann sozusagen, es gibt keine Ahnung, einen Keks. Ja, du hast 2 Kinder, die sind relativ nah beieinander, dann ist wahrscheinlich die Konfliktchance größer, während du bei so einer, wenn ein Kind älter ist, kannst du sagen, pass auf, ich habe noch eine Packung, ich hole sie, du kriegst auch deinen Keks. Ist ja sozusagen, also solche so ganz basale Konflikte, glaube ich, sind, oder auch, das ist der Kleine und der hat dir halt jetzt leider den letzten Keks weggegessen, ist, glaube ich, also ja, es gibt bestimmte Konflikte, die fallen weg und ich glaube auch so eine gewisse, ich interessiere mich nicht mehr für Dinosaurier, deswegen kannst du ruhig eine halbe Stunde jetzt Dinosaurierbücher vorlesen. Ich brauche dich nachher für Mathe oder für die Frage, was ist eigentlich ein ETF? Also die Bedürfnisse sind nicht so gleichzeitig um die gleiche Zeit, um das gleiche Ding. Deswegen ja, solche Konflikte, wo ständig 2 um einen rumrennen und sich auf den Kopf hauen, sind, glaube ich, weniger. Es gibt aber natürlich ganz genauso und ganz viele und auch ernstzunehmende Konflikte, weil einer muss ja im Konflikt zurückstecken Und ein Großer muss oft zurückstecken oder ein Kleiner muss seinen Platz behaupten. Also Jüngerer, Älterer muss man vielleicht sagen. Und all diese Dinge, da glaube ich, sind wir durch eine ähnliche Zahl von Konflikten gegangen wie Familien, wo die Kinder enger beieinander sind. So. Ja. Nur wir haben manchmal andere Kategorien von Konflikten. So.
Ja. Ich bin echt mit diesem Vorurteil aufgewachsen als Kind, dass A, Kinder unbedingt Geschwister brauchen, sonst sind sie quasi vereinsamt und zum unglücklichen Leben verdammt. Und außerdem dürfen die Geschwisterabstände nicht zu groß sein. Und es gab diesen geflügelten Satz, wenn Kinder mehr als 6 Jahre Abstand haben, dann sind sie quasi 2 Einzelkinder. Aha. Und das wurde eben dann auch besetzt mit diesem, und das ist dann ganz traurig. Und das hat mich wirklich eine Zeit lang echt beschäftigt, weil wir ja auch einen großen Altersabstand haben, ähnlich wie bei euch, zwischen Kind 2 und 3. Und bei uns ist es ja praktisch so 2 Doppel, ne? Also wir haben sozusagen 2 ältere Kinder mit dem Abstand 2,5 Jahre, dann einen größeren Altersabstand von fast 7 Jahren und dann nochmal 3,5 Jahre Altersabstand. Und da wurde mir dann auch ganz oft gespiegelt, so, ja, aber zum Glück haben die Kinder dann ja auch noch sozusagen ein nahes Geschwister, so als würde quasi diese größere Geschwisterbeziehung mit dem größeren Abstand gar nicht gelten. Und ich beobachte aber in unserem Familienleben jetzt, es gibt natürlich bei 4 Kindern echt viele Möglichkeiten, wie die sich vernetzen können, dass es, weiß Gott, nicht so ist, dass nur die beiden sozusagen nächsten Geschwister miteinander zu tun haben oder auch miteinander streiten, sondern dass gerade auch sozusagen Kind 2 und 3 eine sehr intensive Beziehung zueinander haben, ne? Beim genau ähnlichen Altersabstand wie bei euch. Und dass da einerseits natürlich andere Konflikte stattfinden als bei so ganz nahen Geschwistern vom Alter, aber auch teilweise eine andere Nähe möglich ist, weil da teilweise ein größeres Kind schon so eine Reife hat, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um dich, ich beschütze dich auch, ich nehme hier Rücksicht auf dich und manchmal halt aber auch nicht. Ne? Und ich finde diese Zuschreibungen, die wir teilweise so gesellschaftlich haben, so eine gute Familie hat 2 Kinder und die haben einen Abstand von maximal 3 Jahren und sind idealerweise ein Junge und ein Mädchen. Und, so, und am besten das Mädchen zuerst. Das macht so viel Stress auch so vielen Familien und ist so ein enges Bild davon, ne, was Geschwisterlichkeit bedeutet, als würde es sozusagen nur darum gehen, dass man Kinder gleichzeitig durch die gleichen Phasen lotsen muss.
Ja, also ich glaube auch, nee, also erstens, ne, heutiges Bild von was ist eigentlich Familie, da wollen wir jetzt nicht thematisch abdriften und alles, also all diese Glaubenssätze, gut, vielleicht sind wir beide jetzt natürlich auch die Falschen, die das jetzt, nachdem es ja auch bei uns beiden nicht so ist, also bei dir und bei euch und bei uns, hier, aber eine Schwangerschaft ist ein großes Risiko und ein Kind ist eine Entscheidung und bedeutet ganz viel für jeden, der beteiligt ist. Und da dann auch noch irgendwie Glaubenssätze draufzusetzen, sagen wir mal, ich würde sagen, jeder Glaubenssatz, den man da nicht hat, ist gut. Also ist es, dann ist es gut, dass man ihn nicht hat, weil das Thema an sich dann irgendwie aufgeladen wird. Und es hängt halt einfach an ganz anderen Faktoren. Wann es gut ist, ein Kind zu bekommen.
Es ist ja auch nicht so, dass das jeder immer perfekt planen kann. Also das ist auch so eine Hybris manchmal, so dieses, man muss dann halt den Abstand richtig wählen. Ne? Also als aber wäre das so, Nora, ja, habt ihr halt falsch gemacht.
Ich würde sogar noch einen Schritt davor gehen und zu so sagen, es ist ja einfach, eine Schwangerschaft ist nicht nur schön und nicht nur einfach und es kann auch einfach gefährlich und blöd also enden und es kann eine Familie insgesamt an den Rand des Wahnsinns bringen und also ich finde, dass man ja da so dieses Ganze, wie das Leben halt manchmal auch so ist, völlig ausblendet, wenn man da so mit so Abständen herumhantiert und dann plötzlich auf den Kalender guckt und sagt, also jetzt müsst man, weil sonst ist der Abstand zu groß. Ja,
ja. Ich meine, was es auch gibt als Thema, gerade auch so in der bindungsorientierten Bubble begegnet mir das öfter, dass dann auch dieses Thema sehr heiß diskutiert wird, gibt es sozusagen auch zu enge Abstände? Also kann es für ein Kind auch einfach zu früh sein, großer Bruder oder große Schwester zu werden? Kann das regelrecht traumatisch sein, wenn ein Kind schon mit knapp 2 Jahren diese Entthronung sozusagen erfährt? Und auch da merke ich so, dass ich denke, klar müssen wir uns bewusst sein, was das für Kinder bedeutet, ein Geschwisterkind zu bekommen. Und dass das für Kinder auch echt ein Einschnitt ist und auch nicht nur cool, sondern dass das eben auch mit Gefühlen von Trauer und Wut und Verlust und Eifersucht und so einhergehen kann. Aber deswegen zu sagen, ein Altersabstand von zum Beispiel 20 Monaten wäre jetzt generell nicht zu empfehlen und ungünstig, so, das finde ich, greift zu kurz, weil ich ja nicht weiß, wie sind die Rahmenbedingungen, was ist für diese Familie, ne, der richtige Weg. Und ich kenne Familien, die mit ganz engen Abständen Kinder bekommen haben und bei denen das ausgesprochen gut funktioniert hat, ja, wo die Eltern auch sagten, das war zwischendrin natürlich sehr anstrengend, aber wir würden es immer wieder so machen.
Ja, vor allem, wir reden ja was, was man so abstrakt plant und gleichzeitig ist es ja irgendwie, sind es ja so die liebsten Menschen um dich herum. Also ich finde das fast ein bisschen absurd, dann, das dann so ein bisschen so wie so ein Sommerreifenwechsel anzugehen. Sondern halt, ja, let them come or don't. Aber ja, ich glaube, also nee, richtige Abstände wäre so ein Glaubenssatz. Und für mich ist auch dieses, was wir vorhin hatten, würde ich schon nochmal, wollte ich kurz noch aufgreifen, dieses Blut ist dicker als Wasser. Also dass man so deswegen seinen Bruder immer aushalten muss oder immer seiner Schwester loyal sein muss oder dass man seine eigenen Bedürfnisse halt zurückzustellen hat im Sinne der Familie und im Sinne des Geschwisters, das ist was, da denke ich in letzter Zeit auch viel drüber nach.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich glaube, das passiert unglaublich schnell, dass wir als Eltern da auch in diese Falle tappen, manchmal so Sätze zu wiederholen, so dieses, aber du bist doch der Große, ne? Oder, aber sie ist doch deine Schwester, so, mit dieser bedeutungsschwangeren Implikation, da musst du jetzt verzeihen, da musst du teilen, da musst du das verstehen, das Verhalten und, für mich ist es selber nicht ganz leicht gewesen, manchmal als Mutter sozusagen nicht zu denken, gerade bei den älteren Geschwistern, du bist älter, also musst du reifer und vernünftiger sein und mir jetzt nicht das Leben schwer machen, indem du auch auf deiner Position beharrst. Und sich dann immer wieder bewusst zu machen, dass eben jedes Kind trotzdem auch das Recht darauf hat, seine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und dass auch ein Kind, das wir als das große Kind wahrnehmen, oft noch klein ist. Und da meine ich jetzt gar nicht so nur Zwei- und Dreijährige, wo mir das wirklich manchmal aufstößt, wenn Mütter mir so schreiben, unsere Große verhält sich so schlecht und dann frage ich, wie alt ist die Große? Denn dann heißt es so 2,5 Jahre, wo ich so denke, also, was, das ist halt ein großes Baby. So. Aber auch bei unseren Teenies, ne, wo ich manchmal reinrutsche, dann im Vergleich zu denken, naja, ihr seid doch jetzt wirklich quasi erwachsen, ja, dass ich mir dann immer wieder auch sagen muss, auch mit 15 hat man das Recht, nicht immer erwachsen handeln zu können und zu wollen. Und auch mit 17 bin ich nicht sozusagen als Babysitterin vom Dienst gebucht, weil ich die Kapazitäten hätte, das zu tun, sondern da darf ich auch sagen, nö, eure Kinder, also kümmert euch.
Und, ja, ich, ja, total. Ja, das, ja, also ich glaube, den Fehler habe ich sicher ganz oft gemacht, dieses, ne, also du hast begrenzte Kraft an so einem Tag, an so einem Abend und dann hast du dem jüngeren Kind den Rest dieser Energie gegeben und 5% drüber und dann entsteht dieses und jetzt kommst auch noch du und Gefühl irgendwie auf und das ist ja total gemein, ja.
Und trotzdem auch menschlich und ja, also und auch das habe ich schon mit meinen Kindern teilweise thematisiert und gesagt, ich merke das, wenn ich sehr erschöpft bin, dann spanne ich euch manchmal ein und dann habe ich manchmal nicht so die Ressourcen mehr, dann denke ich, ihr seid doch schon groß. Also ich bin ja ein großer Fan von Kommunikation generell, aber wirklich auch so ein bisschen von dieser Metakommunikation teilweise, gerade mit den älteren Kindern, dass die dann auch manchmal einen Eindruck davon kriegen, dass man als Eltern manchmal Ideale hat und die nicht immer umsetzen kann und dass das aber nicht ihr Fehler ist sozusagen, wenn sie dann Dinge als nicht stimmig empfinden, sondern dass wir manchmal vielleicht von ihnen auch zu viel verlangen, aber dass das halt manchmal auch so ist im Leben, ne? Dass auch von uns manchmal vielleicht als Eltern zu viel verlangt wird. Und gerade wenn man sozusagen jüngere Kinder und Teenager hat, ist es ja oft so, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber bei uns ist es ganz stark so, dass sich dann oft die Teenie-Themen so ganz spät in den Abend verschieben. Ne? Wir leisten dann Einschlafbegleitung und sind mit den jüngeren Kindern beschäftigt und dann ist irgendwann so 22.30 Uhr und man denkt so, okay, jetzt ist wirklich Feierabend und dann kommen die Teenies um die Ecke und sagen, wir hätten auch noch Anliegen, was ja genau richtig ist, aber manchmal ist man schon so erschöpft zu diesem Zeitpunkt.
Ist bei uns, glaube ich, nicht so, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst, ja. Also jetzt mit dieser zeitlichen Abfolge, das ist halt bei uns anders, ja, genau. Ja. Aber halt diese Themenvarianz ist halt so schön groß, so zwischen, was da gleichzeitig so auf einen einprasselt, neben seinem ganzen anderen Wahnsinn, ja klar.
Ja, also was ich halt auch oft mitkriege, ist, dass Eltern zu mir sagen, dass sie insbesondere beim zweiten Kind das Gefühl hatten, das müssen sie quasi bekommen. Also das ist sozusagen der Deal, wenn man ein Kind hat, muss man auch ein zweites kriegen. Und dann fast so, ohne nochmal drüber nachzudenken, gesagt haben, machen wir. Und dann nachher ziemlich erschrocken waren, wie anstrengend das auch sein kann, zwei völlig unterschiedliche Individuen zu begleiten. Und bei vielen schwirrt auch noch so ein Glaubenssatz rum, dass man quasi dem älteren Kind, ein Geschwisterkind, schuldet, ne? Beziehungsweise, dass auch relativ oft mir Eltern erzählen, dass sozusagen ihr erstes Kind oder ihr zweites Kind sich quasi noch ein Geschwisterchen gewünscht hätte und dass sie deswegen dann gesagt hätten, dann müssen wir jetzt noch ein Baby kriegen, wo ich wirklich auch manchmal erschrecke, weil ich denke, das ist eine Verantwortung, die liegt zu 100% bei den Eltern, die können Kinder doch nicht tragen.
Zu dem, was wir ja vorhin sprachen, passt es ja perfekt, ne? Also dieses, meine Erschöpfung ist meine Erschöpfung und nicht die, weil ich bin jetzt erschöpft, weil du hast dir ein Geschwisterchen gewünscht. Also da wird's ja total gaga, ja. Und ich kenne ein paar, da, die haben sich sehr bewusst für ein Kind entschieden und Punkt und ohne und aber es ist und ein Einzelkind und sonst was, sondern es ist gerade noch dazu in einer alleinerziehenden Situation, glaube ich, eine völlig ausreichende und fürs Leben bereichernde Situation, wenn dieses Kind statt Geschwistern andere Menschen um sich hat. Also ich bin sehr gerade so immer wieder am Nachdenken über, was ist Familie eigentlich? Oder dass ich so, du hast irgendwo eine Tante und die hat irgendwo vielleicht eine Nichte und mit dieser Nichte kannst du ja genauso sogar dann ein bisschen verwandtschaftliche, enge Beziehungen führen. Oder ich kenne Leute, die haben Freundinnen wirklich seit Jahrzehnten und sind denen eng und nah und da kann man sozusagen auf einer Basis von Freiwilligkeit oft viel leichter diesen Idealen hinterhergehen und sagen, ich bin die, die immer Karten schreibt und ich bin die, die sich immer meldet oder ich bin der, der da halt irgendwie im Zweifelsfall mit Geld aushilft oder was auch immer, aber dann ist es immer so weg von diesem, aber das ist doch dein Bruder, da musst du dich jetzt doch mal irgendwie melden oder da musst du doch jetzt mal irgendwie helfen. Ja. Ich finde diese,
das ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Ja, was du sagst mit der Freiwilligkeit. Ne? Ich glaube, dass echte Bindung und echte Liebe im Prinzip nur auf der Basis von Freiwilligkeit langfristig sich sozusagen erhalten kann. Ne? Also ich glaube, auch in der Paarbeziehung muss man sich sozusagen immer wieder freiwillig dafür entscheiden zu sagen, du und ich, ne, wir machen das weiter miteinander hier und nicht sozusagen durch einen Vertrag gezwungen sein, in was zu verharren, womit man sich nicht gut fühlt. Und ich glaube, dass tatsächlich bei Geschwisterbeziehungen manchmal dieser Druck, dieses Blut ist dicker als Wasser, ihr müsst euch lieben, sozusagen eher das Gegenteil bewirkt. Und ich habe ganz genau bei unseren Kindern auch das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo wir quasi auch den Raum dafür aufgemacht haben, unseren Geschwisterkindern, also die bei uns leben, unseren eigenen Kindern, zu sagen, ihr müsst euch nicht lieben. Stellt euch das Ganze hier vor wie eine große WG. Ja? Wir wohnen zusammen und jeder muss so ein bisschen sich ein paar Grundregeln halten. Und natürlich sind wir eine Familie und natürlich wünschen wir uns als Eltern eine emotionale Verbindung, nicht nur zu euch, sondern auch zwischen euch. Aber das ist keine Pflicht, sondern ihr dürft euch freiwillig sozusagen dafür entscheiden, eine Beziehung zu euren Geschwisterkindern zu haben, wie sie zu euch passt. Und das hat eben dann teilweise dazu geführt, dass die Geschwister erstmal ganz wenig miteinander gemacht haben und wirklich diese Freiheit auch ausgekostet haben, zu sagen, okay, WG ist, ja, ich gehe in mein Zimmer und mache die Tür zu. Ja. Und dann aber eben auch gemerkt haben, hey, wir haben doch Gemeinsamkeiten. Und was ich so anrührend finde, ist, wenn dann die Geschwister das eben irgendwann auch unabhängig von uns Eltern gestalten. Ne? Also ich habe mich manchmal so dabei ertappt, so besondere, ich sag mal, Geschwistermomente kreieren zu wollen. Ne? So kommt ihr zwei und ich, wir gehen jetzt miteinander Eis essen und dann ist das so ein Bonding-Moment. Ja? Und irgendwann kriegt man mit, die haben sich verabredet und machen irgendwas miteinander und ich habe gar nichts damit zu tun und ich weiß auch gar nicht genau, was die machen, aber es ist aus ihnen herausgekommen, es war dieses Element von Freiwilligkeit da und das, glaube ich, fehlt in manchen Familien, diese Freiheit auch Nein sagen zu können zu einer Geschwisterbeziehung oder zu einer engen Geschwisterbeziehung, zumindest für eine gewisse Zeit.
Ja, und sie wird überfrachtet mit diesen ganzen Sätzen, aber es ist doch dein Bruder oder irgend sowas und dadurch kann diese Freiheit gar nicht entstehen, ja. Ich denke auch, die schönsten Geschwistermomente, die mir jetzt hier so einfallen, jetzt spontan an unsere Kinder denke, sind aus denen heraus entstanden. Und wir haben drumherum dafür gesorgt, dass jetzt nicht noch andere Themen auf dem Zettel waren. Ich habe jetzt auch noch gerade drüber nachgedacht, Nora, ob das vielleicht auch daher kommt, dass halt das Bild ist so, dass wir Eltern halt auch wollen, dass es unserem Kind gut geht, auch später. Hm. Und ich überlege gerade, ob da, das, also dieses, wer sorgt für dieses Kind, wenn ich nicht mehr bin? Und da gibt es ja dann sozusagen im religiösen Kontext den Paten oder die Patin. Es gibt natürlich Society und so, aber dieses, diese freundschaftlichen Bande, von denen wir, für die wir jetzt beide hier sozusagen ja genauso die Lanze brechen, nee, die Lanze heben, weiß ich nicht, also wofür wir plädieren, sind natürlich eine relativ junge Erfindung versus ihr, keine Ahnung, 6 Kinder habe ich in die Welt gesetzt und ihr werdet, selbst wenn ich längst Asche bin, ihr werdet aufeinander, füreinander da sein. Also vielleicht geht es uns unbewusst auch nur um so eine Entlastung hinten raus. Mhm.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Element. Also ich glaube, dass viele Eltern eine große Sorge empfinden bei dem Gedanken, dass quasi von der Kernfamilie, die wir jetzt gerade so bilden mit unseren Kindern, irgendwann quasi nichts mehr übrig ist, also als Familienverbund. Ah. Und ich glaube, für viele Eltern ist das eine ganz schwere Vorstellung, dass irgendwann mal ihre Kinder oder ihr Kind weiterlebt ohne uns Eltern sozusagen. Mhm. Und dann ist das manchmal ein tröstlicher Gedanke, dass sozusagen aus unserer Familie dann aber mehrere Kinder trotzdem da sind, die sich untereinander kennen. Und es gibt natürlich auch diesen Aspekt, dass für Menschen, die mit ihren Geschwistern in Verbindung sind und bleiben, die Geschwisterbeziehung oft die längste Beziehung ihres Lebens ist. Ne? Also wirklich Menschen, die über im Zweifelsfall 70, 80 Jahre sich kennen, das gibt es sonst echt selten. Aber, oder noch länger. Ne? Und gleichzeitig ist es so, dass diese Idee zu sagen, unser Kind ist allein auf der Welt, wenn wir nicht mehr sind und dann keine Geschwister mehr da sind, eben auch davon zeugt, dass wir eben oft, wie du sagst, in unserer Gesellschaft dazu neigen, die Familie teilweise auch so ein bisschen zu überhöhen und andere soziale Bande geringer einzuschätzen. Genau. Ne? Ja. Ich kenne verschiedene Menschen, die keine Geschwister haben und die tatsächlich manchmal eine gewisse Trauer empfinden und sagen, jetzt wo meine Eltern verstorben sind, gibt es sozusagen kein Bindeglied in meine Vergangenheit mehr. Kein es gibt niemanden in meinem Umfeld, der sich erinnern kann, wie ich war mit 5 oder so. Ne? Und das kann mit einem Gefühl von Traurigkeit einhergehen, völlig klar. Und trotzdem sind das aber oft Menschen, die im Hier und Jetzt sehr viele gelingende Beziehungen haben, vielleicht in Partnerschaften leben, selber ein Kind haben, selber auch in Freundschaften sind. Und ich glaube, da ist leider auch manchmal diese Erkenntnis wichtig, oder nicht leider, aber da ist, glaube ich, manchmal diese Erkenntnis wichtig, dass wir unsere Kinder oder unser Kind auch nicht sozusagen vor jedem Ungemach und jeder Traurigkeit schützen können. Ne? Aus dem Geschwister haben kann Glück und Schmerz erwachsen und manchmal beides. Und es kann sein, es ist für eins unserer Kinder später ganz schwierig, zum Beispiel in Trauer, um Eltern zu sein und dann aber diese Trauer nicht mal mehr mit einem Geschwister teilen zu können, das existiert, weil sie trotzdem so entfremdet sind. Oder es ist vielleicht schwer, dann Einzelkind zu sein. Das sind einfach so individuelle Dinge. Aber ich bin eine große Verfechterin davon zu sagen, die Entscheidung darüber, ob ein Kind auf die Welt kommen soll, liegt zu 100% bei den Eltern und liegt auch in allererster Linie bei der Person, die schwanger ist und die sozusagen, wie du sagst, diese Schwangerschaft und Geburt leisten muss und dazu auch die Bereitschaft haben muss. Und ich glaube, dass da niemand anderes sozusagen Mitspracherecht hat, auch nicht das große Geschwisterkind, weil letztlich auch wir als die Erwachsenen allein die Konsequenz tragen und wir müssen auf unsere Ressourcen gucken. Und ich habe neulich für eine Freundin von mir, Anna Hofer, die hat so ein Buch geschrieben zum Thema Einzelkinder, ein wunderbares Einzelkind heißt das, da habe ich einen Gastbeitrag geschrieben oder ein Gastkapitel zum Thema,
worüber?
Wollen wir vielleicht doch noch ein Kind? Und das ganze Buch geht im Prinzip darum, Familien von ein Kind, also ein Kind Familien zu bestärken und zu sagen, ihr seid vollwertige Familien, es fehlt euch nichts. Und dann habe ich quasi dieses Kapitel beigesteuert. Und was, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht will ich doch noch ein Kind. Und damit kenne ich mich ja aus. Kinderwunsch ist mein zweiter Vorname lange gewesen. Und da war für mich der wichtigste Aspekt zu sagen, ein zweites oder drittes oder auch viertes Kind muss man sich genauso wünschen wie ein erstes. Nämlich total irrational. Einfach aus diesem, ich habe da jetzt Bock drauf, ich sehne mich danach, ich wünsche mir das in unserer Beziehung oder meinetwegen auch allein, aber es ist nicht so dieses, man sollte jetzt mal, die Großeltern fragen schon, wir haben noch ein Zimmer frei, irgendwie sowas, das Geschwisterkind hat sich ein Baby gewünscht, sondern es muss wirklich dieser innere Drang sein zu sagen, wir wünschen uns ein Baby und zwar nicht, weil es das vierte ist oder das dritte, sondern wir wünschen es uns genauso, wie wir uns das erste Kind auch gewünscht haben.
Ja, absolut. Also verstehe ich dich total. Also es ist, ein Kind ist nur wirklich keine Um-zu-Entscheidung, sondern es ist eine Weil-Halt-Entscheidung oder wie auch immer Entscheidung, aber es ist die Entscheidung der Eltern.
Ich kann es auch nicht erklären, ich will aber.
Nein, und genau. Und dieses so da in das Thema reinzugehen für das dann schon vorhandene Kind, um dann eben, das dann Geschwister ja sein muss, wie du es ja auch vorhin sagtest. Mhm. Und das ist ja auch einfach manchmal, gibt ja dieses, also ich habe den Satz echt schon auch in der verwandten Familie gehört, dieses, okay, und wann geht der wieder, der Kleine? Das würde ich nicht auch noch mit sowas überfrachten. Ja, sehe ich ganz genauso.
Ich kann dazu noch was erzählen dir. Ich weiß, dass es bei euch ganz anrührend war, als ihr eurem Sohn erzählt habt, dass ihr noch ein Kind bekommt und dass da ganz großes Glück war. Bei uns war das echt bei einer Schwangerschaftsverkündung nicht so, sondern da war wirklich so dieses, echt, noch eins?
Wobei ich schon sehr lustig über das... schon das Wort Schwangerschaftsverkündung ist übrigens sehr, sehr lustig. Ja, okay, und dann war der Tenor mehr so, oh nö, oder was?
Ja, auch ein bisschen Wut und frustriertes Wegrennen. So. Oh. Und das fand ich emotional schon schwer, ne? Man ist dann da selber so schwanger und emotional und hat so eine Vorstellung von Geschwisterbeziehung und die allererste Reaktion ist Abwehr. Und
ist Daumen runter.
Was eine scheiß Idee. So, und das hat mich schon auch getroffen und verletzt und gleichzeitig war das auch nochmal für mich ein ganz spannender Punkt, weil ich nochmal für mich in diese Klarheit kommen musste, auch meinen Kindern gegenüber zu sagen, wisst ihr was, wir haben das gewollt, wir freuen uns, es ist nicht eure Aufgabe, das toll zu finden, es ist eure Aufgabe, damit jetzt einen Umgang zu finden, es wird so sein und wir finden es toll und deal with it, so, ja, und natürlich mit viel Begleitung und emotionaler emotionalem Rückhalt und so, hat sich das auch dann über die Zeit verändert und am Ende war die Vorfreude ganz groß und mittlerweile ist die Liebe also riesig zu diesem Kind und wenn ich ja manchmal noch auf diese Situation zu sprechen komme, ist dann immer so ein bisschen Schamgefühle wahrnehmen, weil so, oh, es tut mir leid, dass wir das damals so gesagt haben. Aber ich glaube, es war auch ehrlich, einfach eine authentische Reaktion großer Kinder, die wissen, wenn so ein Baby in die Familie kommt, dann verändert sich ganz viel und dann müssen wir auch teilweise zurückstecken und das ist auch nicht nur süß. So. Nee,
ganz genau. Es ist kein Goldfisch, den man dann irgendwie, wo man dann halt einfach irgendwie das Aquarium nochmal schnell durchwischt, sondern ja, das ist eigentlich für Kinder ja eine Mischung aus Kränkung und alle möglichen anderen und deswegen, es gehört begleitet und zwar von denen, die es in die Welt setzen und nicht dann von dem, der gerade das Problem serviert bekommen hat, sozusagen, wenn er es wenn sie oder er es so empfindet. Ja, klar.
Ja.
Ich meine, dieses, es ist doch dein Bruder, ich glaube, das wird uns allen rausrutschen. Aber ich werde jetzt aus diesem Gespräch das mitnehmen, das vielleicht weniger oft zu sagen. Ich meine, klar, wenn man irgendwo ist, es gibt, du bist auf der Titanic, es gibt nur ein Rettungsboot oder so, dass man dann versucht, irgendwie mal so auf die Familienkarte zu setzen, das ist wahrscheinlich schon erlaubt, aber so im Alltag.
Ob das dieser archaische Impuls ist, die eigenen Gene dann durchzubringen in so einer Notsituation.
Nimm deinen Bruder mit. Aber ansonsten, glaube ich, werde ich das mal aus diesem Gespräch auf jeden Fall mitnehmen, da nochmal mehr zu sagen, nee, ich habe hier die Verantwortung für diese zwei wundercoolen Individuen und die haben genug zu strugglen, um ihr Leben und miteinander klarzukommen und mit ihrem Ganzen, was sie hat, alle so beschäftigt und nicht auch noch sich selbst down zu moderieren. Ja. Und für den Löwenkäfig, also das, was du vorhin erzählt hast, das sehe ich überhaupt nicht. Ja.
Ja, würde bei euch auch nicht passen. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch eine Evolution, die wir da alle durchlaufen. Ne? Dass wir sozusagen manchmal schwanken gesellschaftlich zwischen diesen Extremen. Weißt du, dass sozusagen, ich habe jetzt vorhin ganz am Anfang von meiner Großmutter und ihren Geschwistern erzählt, die quasi in ganz vieler Hinsicht komplett sich allein überlassen wurden, weil einfach die Eltern die ganze Zeit gearbeitet haben. Und dann gab es sozusagen dieses andere Extrem, das tendenziell manchmal in so eine Überbehütung ging. Ne? Im Sinne von, am besten dürfen Geschwister gar nicht streiten und es wird jedes Spielzeug doppelt angeschafft, damit es überhaupt gar keinen Konflikt mehr geben kann. So, das gab es bei uns in der Familie auch, dass quasi dadurch versucht wurde, also nicht in meiner Familie, okay, sondern bei uns bei Verwandten, sozusagen den Geschwisterstreit zu eliminieren, indem es einfach alles doppelt gab. Und dann streiten sich die Kinder aber irgendwie um die Salatschleuder oder so. Ne? Also man kriegt das nicht,
nicht sagen, anders hin. Das kriegst du nicht hin. Vorne sitzt im Auto, sag ich nur. Kann immer nur einer.
Ja. Ja. Und genau. Und ich glaube, dass es manchmal so diese Pendelbewegungen sind aus, wir haben den Kindern, wir haben die Kinder viel zu viel allein gelassen. Wir behüten die Kinder viel zu viel. Wir müssen sie wieder mehr sich selbst überlassen. Wir müssen doch wieder mehr moderieren. Und wir neigen einfach als Menschen alle so oft dazu, gerade in Stresssituationen, in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und zu denken, entweder so oder so. Und bei Geschwistern, beim Begleiten von Geschwistern gilt, glaube ich, ganz oft sowohl als auch, weißt du? Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, einem Kind zu sagen, das ist doch dein Bruder, wenn wir gleichzeitig sagen, und du hast trotzdem jedes Recht, das jetzt blöd zu finden, weißt du? Also ich glaube, wir brauchen besser, manchmal dieses Talent zu so einer Gleichzeitigkeit. Ich sag manchmal zu meinen Kindern, sozusagen im selben Atemzug, könnt ihr euch nicht mal vertragen und ihr habt jedes Recht, Individuen zu sein. Jetzt geht mal kurz in eure Zimmer. So. Ja, also es ist nicht schwarz oder weiß, sondern wir müssen, glaube ich, wenn wir Geschwister begleiten, echt uns einrichten in diesem Dazwischen, in diesem Graubereich. Und du hast ganz am Anfang gesagt, wir wursteln uns so durch. Und ich glaube, das ist, glaube manchmal genau das, was man mit Geschwistern auch braucht. Dass man mal vielleicht in die eine Richtung und mal in die andere Richtung kippt. Und mal lässt man vielleicht zu viel allein und mal zu wenig. Aber in der Summe spüren die Kinder, und zwar auch jedes Einzelne, wir sind im Blick. Wir sind nicht immer in einer Rolle so getypecastet, ne, im Sinne von der böse Große oder der nervige Kleine oder so. Und wir werden von unseren Eltern so gut begleitet, wie es ihre Kapazitäten halt auch hergeben.
Genau, genau. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es, reicht. Und es kommt so, wie es kommt. Und manche haben vier, manche eins, wie auch immer. Ja, cool. Danke, denke ich drüber nach. Okay.
Danke dir.
Du, dann würde ich jetzt mal sagen, ich guck mal kurz in unser Postfach.
Hey, aber zuerst wollte ich mit dir noch kurz über das BFB-Institut sprechen. Das ist der wunderbare Sponsor unserer heutigen Folge. Das BFB-Institut ist ein ganz tolles Ausbildungsinstitut, gegründet von lauter Frauen, die ich persönlich kenne und die sehr bindungsorientiert und wissenschaftsbasiert Menschen ausbilden, die in der Eltern- und Familienbegleitung arbeiten wollen.
Okay. Aber also nur Leute wie so wie du und so. Also wenn man sozusagen sagt, okay, ich will mich da beruflich irgendwie fortbilden, oder ist da auch was für Eltern dabei?
Also die meisten Menschen, die dort ihre Ausbildung machen, sind selber Eltern. Ich kenne da auch ganz viele. Und genau, und das Ziel, warum Leute da eine Ausbildung machen, ist ganz unterschiedlich. Man kann sich am BFB-Institut ausbilden lassen zur Stillschlaf- und oder Beikostberaterin. Es gibt aber auch, und das meintest du, glaube ich, ein umfangreiches Fortbildungsprogramm sozusagen für Laien. Also man kann auch einzelne Vorträge buchen zu Themen, die einen interessieren. Ich bin selbst schon lange beim BFB-Institut als Dozentin dabei, halte dort regelmäßig Online-Vorträge, zum Beispiel über gefühlsstarke Kinder, aber auch über andere Themen. Und dort können dann eben auch Menschen, die keine ganze Ausbildung machen wollen, sondern sich einfach nur sozusagen für ein spezifisches Thema interessieren, dann den Zugang zu einem einzelnen Online-Vortrag kaufen. Aber ich kann, wie gesagt, auch die gesamte Ausbildung, die es dort gibt, oder diese Ausbildungen sehr empfehlen. Ich habe das Gefühl, diese Ausbildungen haben einen sehr, sehr hohen Standard. Und es ist eben auch so, dass dieses Institut, und das finde ich wirklich heraushebenswert in diesen Zeiten, sich ganz klar sozusagen allen demokratischen Grundwerten und Vielfalt und Menschlichkeit und so Demokratie verpflichtet fühlt, und das eben auch allen Teilnehmenden von diesen Kursen sozusagen per Unterschrift sozusagen abverlangt, zu sagen, ihr müsst euch sozusagen zu unserer Grundordnung bekennen, und dann können wir euch sozusagen als ausbilden und in unserem BeraterInnenstab führen. Und das finde ich sehr gut. Und genau, unter www.bfb-institut.de könnt ihr euch informieren über die Ausbildung, über die aktuellen Vorträge. Und wie gesagt, ich und viele KollegInnen sind da dabei, und das ist auf jeden Fall was ihr euch anschauen solltet.
Okay. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, sagt ihr mir noch nichts, und wenn ich da auch als Laie genau was finden kann, ich wusste nicht mal, dass du da Vorträge machst. Cool. Schaue ich mir nachher an. Okay, Nora, dann gehen wir mal in unser Postfach, geht die Tür auf, und wir haben wieder, also reizende Dinge geschickt bekommen. Also es gibt diverse Themenvorschläge, über die wir mal reden sollten in unseren angeblichen Redaktionssitzungen. Da kam Sport, das Thema Alleinerziehend in verschiedenen Perspektiven. Das würde ich dir dann wann anders mal noch in Ruhe erzählen. Ganz schön schrieb Maren auch, euren Podcast finde ich fantastisch und ich erhoffe mir ein bisschen, dass er nicht so sehr in die Kleinkind-Ecke abrutscht in Zukunft, sondern mir auch noch Inspiration für den Kleinsten bietet, der aber doch schon so groß ist. Ich hoffe, ihr macht lange weiter. Oh, oh. Das ist sehr nett. Also nee, Kleinkind-Ecke, ich verstehe, glaube ich, was Maren sagen will. Ich fände es ja cool, wenn es ein Podcast für alle ist. Also wenn wir jedem und jeder was mitgeben, so ein bisschen, oder?
Ja, ja. Also mir hat neulich auch eine Mutter geschrieben, die sagte, ihr dürft ruhig auch ein bisschen für kleine Themen machen, denn mein jüngstes Baby ist erst 4 Monate alt. Ne? Das zeigt dann auch schon so die Bandbreite der Menschen, die uns zuhören. Und ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass wir sagen, das ist kein Podcast über die Autonomiephase oder über die Pubertät oder so, sondern übers Elternsein und über Familienleben und alles, was damit in Verbindung steht. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir der Ansicht sind, dass es eigentlich kaum ein Thema gibt auf dieser Welt, das Eltern und Elternsein nicht auch berührt. Ne? Und ich glaube, wir werden in diese unterschiedlichen auch Altersgruppen schon so Ausflüge unternehmen, aber mir ist es auch ganz wichtig, dass wir miteinander im Austausch sind auf eine Art und Weise, dass es sozusagen für alle, die zuhören, interessant und aufschlussreich sein kann.
Genau, also ich würde sogar das Wort Eltern fast noch ein bisschen zurücknehmen. Also ich denke auch, dass jede und jeder, der nur Kinder in Anführungsstrichen um sich herum hat, sie beruflich begleitet, aber selber keine Elternfunktion hat, hoffentlich hier auch Impulse fürs Miteinander, findet. Das denke ich, liegt einfach an deinem, ja, an deiner Person, an den unterschiedlichen Themen, die du sozusagen mit dir herumschleppst. Und versuchen wir so eine kleine Wundertüte zu werden, oder? Wo immer wieder für jeden was dabei ist, ja.
Ja, also mein, das ist das Ziel.
Kleines Mission Statement. Ja. Das ist das Ziel, genau.
Genau. Ich habe hier eine ganz süße Nachricht bekommen von Isabel. Da dürfen wir uns jetzt einfach ein bisschen über Lob freuen. Liebe Nora, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin, dass du so niedrigschwellig Themen aufgreifst, die mich beschäftigen, die ich teilweise Stunden in meinem Kopf wälze, mit Freundinnen oder meinem Mann bespreche. Und deine Sichtweise hilft mir dann wiederum, meine Gedanken zu sortieren. Oftmals fehlt die Zeit, ein ganzes Buch zu lesen oder man hat die gelesenen Inhalte nicht mehr so auf dem Schirm. Aber dein Podcast passt auch gut im stressigen Alltag rein. Das ist ein ganz großes Geschenk und ich freue mich jetzt schon auf jede Folge, die mir dann auch wieder hilft, liebevoller und verständnisvoller mit meinen Kindern, aber auch mit mir selbst zu sein. Wirklich ganz toll. Vielen Dank für den wöchentlichen Input. Ist das nicht schön?
Oh, das ist reizend. Ich finde dieses mit sich selber wieder ein bisschen noch netter und
Ja.
Ja, das gefällt mir total gut. Ja. Vielen Dank. Ich hätte hier noch Jenny, die uns schreibt, sie ist immer bei der ersten Folge schon nicht mehr aus dem Nicken herausgekommen und bei der Folge wollte sie sich bedanken, wie wundervoll es ist, dass ihr auf Unterschiede bei neurodivergenten Menschen eingeht. Unser Vorschulkind und ich haben beide ADHS und es ist mit den Medien zum Beispiel genau so, wie Nora das beschreibt. Wir regulieren uns beide wirklich oft gut über den Nutzen von Medien. Man muss da schon schauen, dass es nicht kippt, aber das hat wohl jeder. Deshalb finde ich diese Medienzeitempfehlungen immer so krass bevormundend und die machen nur ein schlechtes Gewissen. What do you say?
Ja, ich glaube, da können ganz, ganz viele Menschen relaten zu diesem Gefühl.
Ich nicke auch. Ja.
Ja, es ist halt so, also ich verstehe natürlich auch Menschen, die solche Empfehlungen entwickeln, die dann so das Gefühl haben, ne, aus so einer Public Health Perspektive, wir müssen jetzt irgendwie sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, was wir Menschen an die Hand geben können, damit sie zumindest eine grobe Orientierung haben und gleichzeitig können Empfehlungen sehr, sehr abweichen von dem, was für eine einzelne Familie, was für einzelne Menschen wirklich gut und richtig ist. Und diese Empfehlungen klingen oft sehr absolut und machen deswegen dann sehr viel Stress, Scham und Schuldgefühle. Und gerade im Kontext Neurodivergenz, da werden wir sicher auch nochmal in einer weiteren Podcast-Folge detaillierter drauf eingehen können, aber da muss man sich wirklich immer wieder klar machen,
wenn Menschen Gehirne haben und Nervensysteme haben, die einfach anders funktionieren als die der meisten anderen Menschen, dann sind die allermeisten Empfehlungen für diese Menschen schlicht auch nicht gemacht. Ne? Also ich habe vor kurzem die Online-Buchpremiere moderiert von Saskia Nichtsial, die ihr Buch Ein Kopf voll Gold vorgestellt hat über kindliche Neurodivergenz. Und sie hat in dieser Premiere gesagt, ob es um Ernährungstipps geht, um Erziehungsempfehlungen, um Medienzeiten, all diese Empfehlungen richten sich tendenziell an neurotypische Kinder und neurotypische Eltern, also Menschen, deren Gehirne und Nervensysteme ungefähr so funktionieren, wie man sich das in unserer Kultur vorstellt, ja? Und neurodivergente Menschen sind da oft weder mitgedacht noch mitgemeint und die dürfen und müssen diese Empfehlungen teilweise auch echt zurückweisen und sagen, das passt nicht für uns, wir machen es anders. Und das fand ich so ganz empowernd in dieser Premiere, dass sie dann wirklich so in die Kamera guckte und sagte, diese Sachen sind nicht für euch, nehmt die nicht an, ja, die machen euch nur Stress. Und da habe ich für mich selbst persönlich auch nochmal so einen, ja, so einen Schwung mitgenommen, zu sagen, Empfehlungen haben ihren Sinn und Zweck, aber wir haben auch das Recht, Empfehlungen in den Wind zu schlagen, die für uns und unsere Familie einfach nicht passen.
Hook, sagte auch die Erziehungspäpstin, ja, auf jeden Fall, also ja, Medienzeitempfehlungen wäre auch, also vielleicht keine Podcast-Folge, aber auf jeden Fall auch so ein Thema, über das man auch viel machen könnte.
Ja.
Okay, not today, würde ich sagen. Ich habe so das Gefühl, das war wieder viel Input für alle und deswegen vielen Dank, Nora. Ich denke, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und denk dran, ne? Aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.